Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Mit dieser kleinen Weisheit starten wir heute in eine wiedermals etwas ungewöhnliche Folge für unseren Podcast. Denn heute geht es wieder mal nicht um einen Mord, sondern es geht um den Widerstand, das Kämpfen gegen den Mord. Und da haben wir uns eine ganz bestimmte Person rausgesucht, über die wir ja gerne reden wollten, von der wir erzählen wollten, weil wir die sehr interessant fanden. Also Lenny hatte das vorgeschlagen und wir haben uns dazu ein bisschen schlau gemacht. Also er wusste schon viel, ich hatte da mehr Recherche zu tun, aber ich bin dann auch auf den Trichter gekommen, dass er da wirklich eine sehr interessante Person rausgesucht hatte, von der auch unser Anfangszitat heute ist. Und genau, damit möchte ich euch auch schon in den Hauptteil unseres Podcasts entlassen und wir hoffen natürlich, dass er euch wieder gefällt und dass ihr gerne zuhört und genau, viel Spaß. Ja, also guten Tag an alle nochmal. Ne? Also wir sind's wieder und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, in der letzten Podcast-Folge haben wir so ein bisschen über Propaganda am Nationalsozialismus geredet und was die so für eine Auswirkung auf die breite Masse, auf das Volk in Deutschland hatte. Und da ist natürlich klar, dass wir das nicht auf alle dort so pauschalisieren konnten und für den heutigen Podcast haben wir uns mal rausgesucht, wie war es denn bei jemandem, bei dem diese Propaganda nicht gewirkt hat? Es gab auch viele Widerstandskämpfer, die sich aktiv dafür eingesetzt haben, also manche auch passiv, aber ne, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Ideologie, die Hitler und sein Regime verbreitet haben, im Prinzip, ja, dass die falsch ist, also das ist uns ja bewusst, aber die haben sich dafür eingesetzt, dass das auch so wie nicht eine Gegenpropaganda ist, aber dass die Leuten Mut gemacht wird und sich dagegen aufzuwehren und so. Und ja, und da wollen wir euch heute gerne einen vorstellen und später ein bisschen diskutieren. Ja, hat es überhaupt was gebracht, sein Widerstand? War das denn überhaupt möglich im NS-Regime?
Genau, und zwar war das, wie beim letzten Mal auch schon, eine Aufgabe in Geschichte, die wir bekommen haben. Und unsere Lehrerin hat uns dazu eine große Auswahl an Widerstandskämpfern gegeben. Und wer mir aber als erstes in den Sinn kam, halt als Einzelperson und nicht als Gruppe, wie jetzt diese großen Widerstandsgruppen Weiße Rose oder die Hitler-Attentate, die einem sofort einfallen, sondern für mich war ein erster Gedanke Dietrich Bonhoeffer. In meinen Augen sehr interessanter Mensch, geboren 1906 am 4. Februar in Breslau. Die Eltern, ja, großbürgerliche Umstände, in denen er aufgewachsen ist, und hat dann frühzeitig beschlossen, 1923 Theologie zu studieren und hat dann ein sehr interessantes Leben durchgemacht, also viele Auslandsaufenthalte, noch vor Kriegszeiten, noch bevor Hitler an die Macht kam. War er in England, in Barcelona, in anderen Ecken von Spanien, in den USA und hat dort unter anderem sein Vikariat abgehalten, also quasi die Schonfrist oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die man ja als angehender Theologe oder Pfarrer vorher absolvieren muss, eher wie ähnlich einem Referendariat als Lehrer, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, und hat dadurch in der ganzen Welt Kontakte geknüpft. Und genau, war dann halt, als Hitler an die Macht kam, davon auch jetzt nicht ganz so angetan und hat dann erstmal eine Zeit lang noch in Großbritannien gelebt, als Hitler an der Macht war. Aber später war er dann einer der ersten, der wirklich auch laut ausgesprochen hat, dass die Kirche sich doch mal überlegen sollte, inwiefern es richtig ist, diesem Hitler so stumpf zu folgen. Wir haben ja letztes Mal meine ich, in der letzten Folge das Thema unter anderem gehabt, dieses ganze Führerdenken, was propagiert wurde, also dass Hitler ja so als so eine Monopolmachtstellung hatte und die ihm ja auch zukam im Volk. Und da hat Bonhoeffer halt gesagt, dass das ja mit der Bibel eigentlich nicht übereinbar ist, dort Hitler so quasi mit einer Jesus-ähnlichen Figur gleichzusetzen. Wie das halt damals ein großer Teil der Kirche, der deutschen Christen, wie sie sich genannt haben, so propagiert hat und mitgemacht hat unter den Theologen. Und er war dann einer der ja, bekanntesten und sicherlich auch in gewissem Maße führendsten Mitglieder der bekennenden Kirche, also des Teils der evangelischen Kirche, die gesagt haben, dass sie sich halt nicht so hinter diese ganze NS-Ideologie stellen können und halt mehr dem christlichen Glauben gefolgt sind. Was dann schnell zur Folge hatte, dass er halt ja im NS-Regime nicht ganz so angesehen war. Er wurde dann auch relativ zeitnah die Lehrerlaubnis entzogen an Hochschulen und dann kam auch schon relativ zeitig verglichen mit anderen ja, Autoren, hat er dann Schreib- und Redeverbot bekommen, beziehungsweise erstmal natürlich große Einschränkungen, aber 1940 dann das totale Rede- und Schreibverbot. Und genau 1940 hat er dann von seinem Schwager, also dem Ehemann seiner Schwester, ein Angebot bekommen, im Militärgeheimdienst zu arbeiten, der aber auch, ja, zumindest dieser Teil des Militärgeheimdienstes war jetzt auch mehr von einem Putsch überzeugt, dass das der beste Weg ist und wurde halt dort quasi eingeschleust, mehr oder weniger Bonhoeffer, offiziell als Kontaktperson und Vertrauensmann, sollte also quasi seine internationalen Beziehungen nutzen, um dem Regime nützliche Informationen zu beschaffen und dergleichen. Stattdessen war es eigentlich genau umgekehrt. Bonhoeffer hat seine internationalen Beziehungen genutzt, um möglichen Frieden auszuloten, sage ich jetzt mal, und auch um an andere Staaten Informationen weiterzugeben über das deutsche System und hat halt auch diesen Putsch, der von diesem Oberkommando der Wehrmacht, also diesem Geheimdienst, bisschen oder zumindest diesem Teil unter Admiral Canaris, der da stattfinden sollte oder geplant wurde, den wollte er halt auch mit ausländischen Kräften ein bisschen abstimmen. Er wurde da aber eigentlich mehr belacht, also ihm wurde nicht wirklich abgenommen, dass er in dieser Position ist, um sowas mitzuorganisieren und auszumachen. Aber letztendlich kam es dann doch dazu, dass es ein bisschen auffällig wurde, wie Bonhoeffer so in der Welt rumherzog und mit wem er verkehrte, sodass es dann 1943 doch dazu kam, dass er dann von der Gestapo abgeholt wurde, mit dem Vorwurf, dass er halt ja, Wehrkraftzersetzung, also dass er halt dem Staate Undienliches täte. Und ja, dann wird ihm 1944, konnte ihm dann nachgewiesen werden, dass er halt für den Widerstand gearbeitet hat. Und schlussendlich wurde er dann am 9. April 1945, also ja, nicht allzu kurz vor dem Krieg, nicht allzu lang vor dem Krieg, hingerichtet, gehängt. Und ja, damit war quasi dann sein Wirken beendet. Aber trotz dessen hat er auch, also ja, in meinen Augen eine sehr bewegte Geschichte auf jeden Fall. Also der Mann hat ja kaum ruhig gesessen und auch viel ja, für den Widerstand und dergleichen getan und auch dadurch halt dann in Folge im KZ und dergleichen schlimme Dinge erlebt, die ich mir nicht ausmalen kann, die sich, denke ich, niemand unserer Generation ausmalen kann. Aber trotz dessen hat Bonhoeffer eigentlich nie aufgehört, seinen Glauben, seinen christlichen, aber auch seine Moralvorstellungen und Überzeugungen weiter zu ja, manifestieren und in die Welt hinauszutragen und zu verbreiten. Und damit halt immer versucht, also bis zu seinem Tod hat er versucht, Menschen damit zu erreichen und umzustimmen. Und das finde ich was sehr ja, Prägendes und Faszinierendes, dieser Rückhalt, ja, dieser Glaube und auch sicherlich das Gottvertrauen, das Bonhoeffer da hatte. Also ich wüsste nicht, ich bin ja auch Christ, ich glaube, das haben wir in einer früheren Podcast-Folge schon mal angesprochen gehabt.
Ja.
Und ich kann ehrlich, also so, ich stehe fest in meinem Glauben, aber ich wüsste nicht, wenn ich in einem KZ stecke und durchmache, was Bonhoeffer durchgemacht hat, ob ich dann noch so, ja, Gott loben könnte, wie Bonhoeffer das getan hat. Und einfach diese Kraft, die da in ihm war, egal wem er die jetzt zusprechen möchte, das ist sicherlich eine Entscheidung jedes Einzelnen, aber das finde ich einfach was sehr ja, prägendes und faszinierendes und deshalb auf jeden Fall für uns erwähnenswert hier in diesem Podcast.
Genau, und wie er gerade gemerkt hat, der Lenny hätte da jetzt bestimmt auch noch viel länger über ihn reden können, weil er einfach auch schon mit einem gewissen Grundwissen reingekommen ist. Ich hatte zum Beispiel noch nie von dem guten Herrn was gehört. Und ich muss sagen, dass trotz alledem ich jetzt durch die Informationen, die wir gesammelt haben und so auch sagen muss, dass es eine wirklich sehr interessante Geschichte ist. Vor allen Dingen, da viele auch gerne, wenn wir jetzt mal kurz in die Religionskritik übergehen, sagen, naja, wenn es Gott wirklich gibt, warum hat er dann Hitler nicht Also warum hat er es zugelassen, dass Hitler an die Macht gekommen ist? Warum hat er zugelassen, dass ja, in Afrika die Kinder hungern oder so? Also das wird ja immer viel angesagt. Und ich finde, dass der Mann halt ist, der Dietrich Bonhoeffer dann gesagt hat, ja, ich sehe das auch so, ich sehe auch nicht, dass das Gottes Wille ist. Und was ich prägend fand von unserer Recherche, was ich gelesen habe, dass er halt auch meinte, er hat einen Vergleich gebracht, dass Jesus ja am Kreuz die Sünde aller auf sich genommen hat und dieses Leid der Menschen auf sich genommen hat. Und dass Bonhoeffer auch der Meinung war, dass in diesem Sinne, was im Prinzip der Herr für sie getan hat, also für seine Kinder, dass man genauso auch mit zum Beispiel den Juden oder anderen Verfolgten handeln sollte, dass man Leid auf sich nehmen sollte, sei es jetzt, dass man das Risiko, wenn man ihnen hilft oder ihn aufnimmt oder einfach Seelsorge und so, dass so ein bisschen von dem Leid aufnimmt, um denen zu helfen, weil gerade durch die Gleichschaltung in der Kirche war es ja auch so, dass die Rassenlehre dort gepredigt wurde. Die haben gesagt, das ist Gott gewollt. Und ich finde es auch einfach wirklich sehr stark von ihm, sich dagegen zu stellen, gegen seine Gemeinde eigentlich, seine so Mitchristen und zu sagen, nee, hier, also ich sehe das anders und ich schrecke davor auch nicht zurück, da weiter zu bleiben. Das ist ja genau so.
Ja, und die Frage, die sich uns gestellt hat, natürlich wollen wir hier nicht nur über die geschichtlichen Fakten sprechen, sondern was uns so ein bisschen ja interessiert hat und worüber wir heute mal ein bisschen nachdenken wollen und Ideen, Gedanken sammeln, zusammentragen, ist, inwiefern denn Bonhoeffer in seiner Zeit überhaupt die Möglichkeit hatte oder das verwirklichen konnte, überhaupt einen Einfluss auszuüben in seinem Widerstand und all dem, was er so getan hat in dieser NS-Zeit. Also der Deschter hat ja gerade schon angesprochen, dass sicherlich ein großer Kontrapunkt in seinem Wirken darin bestand, dass ja in der Bevölkerung diese riesengroße ja, NS-Sympathie bestand. Also die Bevölkerung war ja größtenteils zumindest stand sie ja hinter dem, was passiert ist, beziehungsweise war nicht gut genug informiert, als dass sie sich dagegen gestellt hätte und
Und es war halt
somit
einfach ein totalitäres System. Die hätten es
ja.
ja gar nicht gekonnt, sich dagegen zu stellen. Das ist beim letzten Mal, wir haben ja auch gesagt, gegen die Propaganda hätte man eigentlich nicht viel machen können. Man hätte der sich nicht in so großen Dingen entziehen können. Und so ist es ja auch mit dem System. Es gab ja viele, die auch wirklich nicht dafür waren, dass Juden so behandelt wurden oder dass, war es nicht auch so, dass sehr linke Leute wie Kommunisten, genau das war's. Kommunisten auch verfolgt wurden. Also diese Menschenverfolgung, dieses menschenerniedrigende System, da waren ja auch nicht viele dafür, aber man konnte sich dem nicht entziehen. So, genau.
Genau, und dadurch war es halt auch, denke ich, sehr gefährlich für seine Zeit, weil heute, also man kann sich es natürlich nicht mehr vorstellen, so heute kann der Pfarrer nahezu alles sagen auf seiner Kanzel, was er will, auch wenn das aktuell in der Situation, in der wir gerade leben, auch sehr umstritten ist bei manchen Leuten, bei manchen Aussagen. Aber damals war ja auch in den Kirchen und die Gleichschaltung, die der Deschter ja gerade schon gesagt hat, viel, ja, halt was ganz Extremes, sodass halt auch mal als Pfarrer ja nicht einfach predigen durfte, was man wollte, sondern hat auch da ja seine Vorgaben bekommen und so, dass man sich dann trotzdem als Mann der Kirche, also Bonhoeffer hat ja damit nicht nur seinen Job riskiert, den er dann zwischenzeitlich ja mal eine Weile dann gar nicht mehr hatte, also, sondern er hat ja auch sein Leben damit riskiert in diesem System und trotz dessen hat er halt nie aufgehört und hat, denke ich, trotz allem, also trotz allem sicherlich auch negativen Feedback, was da ihn auf seinem Leben begleitet hat und von Menschen, die ihm ja sicherlich auch unterstellt haben, dass er dem Vaterland nicht treu wäre und dergleichen, denke ich, dass er trotzdem viele Menschen erreichen konnte, eben damit, weil er eben nicht aufgehört hat zu sprechen und zu sagen, was er denkt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Mut und dieser, ja, dieses Durchhaltevermögen, was er da bewiesen hat, auch viele Menschen dann inspiriert hat, die sich vorher nicht getraut haben, was zu machen. Also, die Frage war ja, inwiefern er Einfluss hatte. Also, ich persönlich glaube, dass gerade so die anderen Widerstandsgruppen, Weiße Rose oder so, die haben ja sehr aktiv direkt gewirkt und versucht, direkt was gegen das Regime zu machen, während Bonhoeffer in meinen Augen mehr quasi die Herzen der Menschen verändert hat und die Leute, die noch nicht sicher waren, ob sie wirklich was bewirken könnten, wenn sie jetzt Widerstand leisteten, dass er in meinen Augen solche Menschen halt dann erreicht hat und die dazu bewegen konnte, selber auch was zu tun und diesem ja, Mut quasi nachzueifern und genauso für das Richtige und damit nicht für das NS-Regime einzustehen.
Genau, also in der Zeit selber denke ich, dass er jetzt gegen das Regime nicht viel Einfluss hatte. Also ich bin da auch der Meinung von Lenny, dass diese Berührung der anderen Menschen und deren Geist und deren Seele ein sehr, sehr wichtiger Punkt war. Und in der heutigen Zeit, ich habe mich da mal so ein bisschen befasst gehabt, nur grob, aber immerhin ein bisschen was, was zur Zeit so ist. Und ich habe gelesen, das ist sehr interessant für mich gewesen, dass in der Kirche zur Zeit große, also was heißt in der Kirche, das ist immer so pauschalisiert, aber basierend auf dem, was Bonhoeffer halt dazu gepredigt hat, im Sinne von, als Christ sollte man nicht auf, also sich auf der Vergebung ausruhen, die einem zugeteilt wird durch Gott, sondern man sollte versuchen, Gottes Willen zu erkennen, das zu üben und rauszufinden, was er will, und dann danach zu handeln und nicht zu handeln und zu sagen, okay, ich kann machen, was ich will, mir wird ja vergeben. So, das ist auch ein Kritikpunkt, den er halt an dieser deutschen Kirche, die ja diese Rassenlehre gepredigt hat, hatte. Und dass zur Zeit da überlegt wird, okay, welche Mitschuld hatte die Kirche am NS-Regime, ist eine aktuelle Frage gewesen. Und da wird halt seine Predigten, er hat auch einige Bücher geschrieben, und seine Ideen werden da als Grundlage genutzt und im Prinzip jetzt in der heutigen Zeit verwendet, um Geschehenes aufzuarbeiten, um vielleicht auch Reformen in der Kirche hervorzubringen, was ich persönlich sehr gut finde. Ich meine, es muss überall Reformen geben und ich will da jetzt nicht die Kirche extra raussuchen, aber es ist doch schön zu sehen, dass auch was schon so ewig besteht im Prinzip und schon so ewig praktiziert wird, gesagt wird, okay, ja, wir sehen ein, dass auch wenn wir lange Zeit hatten, uns weiterzuentwickeln, dass es trotzdem nie genug ist und dass er da so ein bisschen als Vorbild gilt. Und ja, das ist so ein Einfluss, wo ich sage, er hat zurzeit, denke ich, einen etwas größeren Einfluss, als er im NS-Regime hatte. Aber das ist ja oft so, dass die Geschichte einem in der, ja, also in der Zukunft mehr hilft als in der Gegenwart. Deswegen ist es eigentlich, denke ich, sehr, ja,
Ja,
logisch.
ich denke aber auch, dass gerade das, also was ich vorhin ja schon angebracht habe, dieses Herzen verändern möchte ich es jetzt mal nennen. Also ich glaube, dass das auch heute immer noch wirkt. Sicherlich heutzutage nicht mehr bei dem, ja, bei den normalen, bei dem allgemeinen Volk hätte ich jetzt fast gesagt, also bei den Gemeinden direkt. Aber ich glaube gerade bei Theologen oder so, also ich kenne einige Pfarrer persönlich und ich wüsste kaum einen, der nicht sagen würde, dass Bonhoeffer schon auf den ihr persönliches Denken großen Einfluss hat. Und ich denke, dass auch jeder Christ, der sich mal damit beschäftigt hat, eben aus den Punkten, die der Nadesch da gerade ja genannt hat, also dieses sich nicht auf der Vergebung ausruhen, aber halt auch aufgrund dieses tiefen Glaubens, den Bonhoeffer hatte und dergleichen, dass da auf jeden Fall Bonhoeffer jedem Menschen, egal ob Christ oder nicht, ja, viel beibringen kann oder wir viel von ihm noch lernen könnten. Beziehungsweise uns halt aus dem, was von ihm noch übrig geblieben ist, aus seiner Überlieferung und seinen Werken, kann sich, denke ich, jeder Mensch viel rausnehmen und ja, an Moral und Ethik, aber halt auch an ganz alltäglichen Dingen, wie man mit schweren Situationen umgeht, zum Beispiel, oder wie man sich halt auch Probleme stellt, kann auf jeden Fall jeder da noch was lernen, in meinen Augen.
Und gerade auch an dem Punkt, dass er ja im Ausland nicht so viel Gehör bekommen hat, weil die gesagt haben, hier diese Position kannst du doch gar nicht haben, wie ist denn das möglich? Irgendwie kommt es einem so vor, als wäre er einfach zu gut gewesen, um wahr zu sein, weil es ist ja nur wirklich eine sehr, also unfassbare Lage, in der er da war. Ich meine, er war Pfarrer, er hat kirchlichen Widerstand geleistet in einem Staat, der gleichgeschalten wird, der versucht, den christlichen Glauben zu verdrängen, dass er da wirklich trotzdem noch so viel Einfluss im Geheimdienst haben konnte, um wirklich die Möglichkeit zu haben, durch Reiseprivilegien nach außen zu gehen. Das ist, finde ich, schon eine unglaubliche Leistung. Und deswegen verstehe ich es auf der einen Seite, dass ausländische Kontakte dann gesagt haben, naja, das glauben wir jetzt nicht ganz so, weil es einfach wirklich schon sehr, also es war einfach stark, wie er dorthin gekommen ist. Aber trotzdem finde ich, hat er so was sehr auf dem Boden gebliebenes an sich. Ist jetzt nicht gegangen, oh ja, hier, ich habe das Amt und hört mir doch zu. Nee, ist trotzdem auf dem Boden geblieben. Und das ist vielleicht auch einer der Punkte, warum das Ausland halt leider nicht so auf ihn gehört hat, was natürlich schade ist. Aber ja, genau.
Ein Beispiel dazu, was mir da jetzt einfällt, in der Schweiz gab es das mal, also er ist ja wie gesagt dann viel rumgereist in diesem Beruf im Geheimdienst und da war er unter anderem halt auch ein paar Mal in der Schweiz. Und ich glaube, das erste Mal in Genf und beim zweiten Mal dann in Straßburg und da ist ihm zu Ohren gekommen, dass ein sehr hoher Politiker der Schweiz, ich glaube Barth hieß der, davon halt gehört hat und seinen Missmut ausgedrückt hat, also dieser Politiker, darüber, dass Bonhoeffer halt so frei reisen darf und genau diese Skepsis angewandt hat, dass Bonhoeffer halt womöglich für das NS-Regime nicht nur als dieser ja, Auslandskorrespondent, will ich es jetzt mal nennen, tätig ist, sondern halt mehr Spionagetätigkeit erfüllt. Und was macht Bonhoeffer, als er das zweite Mal dann, wie gesagt, in Straßburg war und von diesen Gerüchten gehört hat? Der hat sich hingesetzt und hat diesem Herrn von Barth, glaube ich, hieß er, wie gesagt, nagelt mich nicht fest, hat er dann einen Brief geschrieben und gesagt und hat halt seine Situation ein bisschen dargelegt. Logischerweise jetzt nicht zugegeben, dass er dem Hitler-Regime entgegenwirkt, aber halt diesen Brief so geschrieben, dass dieser Politiker, der Schweizer, dann gesagt hat, gut, ich treffe mich mit dem. So, und halt von der einen Seite vorher war es noch so, ja, so eine Abneigung, die der Politiker logischerweise ihm gegenübergebracht hat, aufgrund der Zweifel. Und dann nach dem, was Bonhoeffer geschrieben hat, das habe ich jetzt leider nicht mehr als Wortlaut vor Augen, aber hat ihm halt bisschen was, ja, über seine Situation, aber halt auch so Sachen, wo man sich denkt, eigentlich total belanglos, aber er hat halt einfach Bonhoeffer wiederum hat halt einfach seinen Missmut darüber ausgedrückt, dass dieser Politiker so von ihm denkt und das halt auf so eine Art, dass der Politiker gesagt hat, ja, eigentlich so scheiße kann der Typ nicht sein, ich treffe mich doch mit dem, auch wenn er vorher halt gedacht hat, könnte er nicht machen, weil wird er umgebracht oder keine Ahnung, oder von der NS dann ausspioniert. Und halt dieser Einfluss, den Bonhoeffer da auf Menschen so gehabt hat, so mit so einem einfachen Brief, so Frieden stiften, so wo jeder andere vielleicht gesagt hätte, gut, die haben hier ein bisschen was gegen mich, gehe ich da besser mal nicht mehr hin, bevor mir hier noch was passiert, weil wenn dir nachgesagt wird, du bist Unterstützer oder Spion der NS, naja, ich glaube kaum, dass da, selbst in der Schweiz, wären sie da nicht allzu glimpflich mit dir umgegangen sein damals. Und deshalb dann statt zu sagen, gut, ich gehe lieber auf Nummer sicher und lass halt die Schweiz jetzt mal ein paar Monate in Ruhe und gehe lieber in andere Länder, weil er hatte ja überall seine Kontakte, stattdessen zu sagen, nee, ich gehe gerade wieder dorthin und versuche die Sache halt zu klären und suche da den Kontakt, das ist halt auch so eine Eigenschaft, die, denke ich, in unserer Gesellschaft viel zu selten ist.
Ja, also so im Großen und Ganzen sehr friedliebender Mensch auch. Und deswegen finde ich es umso interessanter, dass ich gelesen habe, dass er ein Befürworter des Tyrannenmords war. Und kurz zum Tyrannenmord und der Tyrannenmordfrage, es geht im Prinzip darum, hätte man Hitler umbringen dürfen aufgrund seines Regimes, aufgrund seiner Anweisungen zur Vernichtung des jüdischen Volkes und nicht-arischer Rassen, hätte man ihn deswegen umbringen dürfen. Es war in der Zeit unter Widerstandskämpfern und auch immer noch und auch immer, wenn irgendwelche Tyrannen waren in der Geschichte, gab es immer die Frage, ist es richtig, diesen Menschen umzubringen? Weil man darf ja, also man sollte ja keinen Menschen umbringen und ist es richtig, auch wenn er diese Fehler gemacht hat, ihn umzubringen? Und es war eine große Debatte. Und er selber hat tatsächlich gesagt, ja, ich bin der Meinung, dass Hitler umgebracht werden darf. Und aus diesem Grund hat er sich dann auch wirklich aktiv dem Widerstand im Sinne vom Geheimdienst angeschlossen. Er war sich da nämlich anfangs wirklich gar nicht so sicher. Er hat lieber seine Reden gehalten. Er hat auch, ich glaube, es waren 2 Tage, nachdem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, hat er im Radio eine Rede gehalten, dass das Volk darauf achten sollte, dass der Führer nicht zum Verführer wird. Also er hat viel gerne auch geredet und geschrieben und wie wir schon gesagt haben, die Leute erreicht. Die Rede wurde allerdings leider kurz gefasst im Radio, weil sie zu lang war. Da haben viele dann das Ende gar nicht gehört, wo es dann wirklich um dieses ja, Führer und Verführer ging. Und eigentlich war das seine Art, Widerstand zu leisten. Aber dann, weil er gesagt hat, nee, ich bin überzeugt davon, dass in diesem Fall der Tyrannenmord das richtige Weg ist, hat er sich dann dem Widerstand angeschlossen und war auch ein Teil mit der Planung von den Hitler-Attentaten. Weil dann Akten dazu hoch, deswegen ist er dann auch ins Gefängnis gekommen, weil Akten dazu auferdeckt wurden, wie er in Schweden sich mit dem Bischof Gregor oder George war es, nee, George war es nicht, getroffen hat und dem davon erzählt hat. Und der wollte im Prinzip auch im Ausland Hilfe finden, nicht nur berichten, was los ist. Er hat ja auch in den Pfarrgemeinschaften in London oder so, wie wir am Anfang gesagt haben, wo er war, gepredigt, dass darauf aufgepasst, also dass diese Gemeinden aufpassen sollten, dass nicht das Gleiche wie Deutschland passiert, diese Verblendung. Und ja, wie gesagt, also dadurch, dass er so ein friedliebender Mensch war, war es für mich dann umso interessanter, dass er gesagt hat, ja, ich bin so, aber Tyrannenmord, da bin ich dafür. Das hätte ich in dem Moment nicht erwartet, aber am Ende war es ja vielleicht gut, dass er dafür war, weil dann hat es sich dem Widerstand doch mehr angeschlossen und konnte vielleicht noch ein bisschen mehr wirken.
Ich denke, das wird auch ja, schwierig zu sagen. Also ich finde es auch einen interessanten Punkt, zumal Bonhoeffer ja sonst eigentlich den Geboten immer versucht hat, getreu zu bleiben und dort halt so komplett dagegen gearbeitet hat. Und also ich finde es schwer, da jetzt mir anzumaßen, zu überlegen, wieso er das getan hat. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass er nach all dem Negativen, was er gesehen hat, sich halt ausgemalt hat, dass es halt quasi das geringere Übel wäre. Also, weil Mord an sich hat auch Bonhoeffer sicherlich nicht gut geheißen, aber dass er halt in dem einen Fall quasi die Schuld des Einzelnen gegen die Schuld der vielen aufwiegen wollte oder dergleichen, was ja, ja ein Gedanke ist, der immer mal wieder in der Geschichte in solchen Situationen aufkam. Ja, aber finde ich in unserer Lage also sicherlich ein sehr faszinierender Punkt, aber da Bonhoeffer uns dazu leider nicht mehr Rede und Antwort stehen kann, schwierig darüber zu diskutieren, zumal ja da halt einfach für uns die Einblicke in Bonhoeffers Denkweise und ja Glaubensüberzeugungen ja auch fehlen. Aber auf jeden Fall ein Punkt, der wert ist, angesprochen zu werden. Und genau.
So, nach kurzer Besprechungspause haben wir beide jetzt ziemlich viel dazu gesagt, unsere Meinung zu Bonhoeffer. Und wir hoffen, dass es für euch relativ interessant war, vielleicht mal über ihn zu hören, weil ich denke, über den kirchlichen Widerstand, also wenn man an Widerstand denkt, denkt man vielleicht nicht als erstes an kirchlichen Widerstand. Mir geht es zumindest so als nicht-christlicher Mensch. Aber ich fand es trotzdem wirklich sehr interessant, mehr über ihn zu erfahren und mich über ihn zu belesen. Und deswegen hoffe ich, dass es euch auch so ging. Und ja, ihr könnt ja mal überlegen, was ihr darüber denkt, wie sein Einfluss war und ob das jetzt wirklich was gebracht hat und hätte er mehr machen können, war es schon genug? Solche Fragen halt, ja.